Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast aus der Stabi.
Wir sind Ludwig Lohmann
und Maria-Christina Piwowarski.
Und einmal im Monat treffen wir uns und reden über die Bücher, die uns in letzter Zeit beschäftigt
und begeistert haben.
Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin.
Hallo, guten Abend, herzlich willkommen zu Folge 83 Blau-Schwarz Berlin, der Literaturpodcast, live aus der Stabi Berlin unter den Linden. Schön, dass ihr uns zuhört, uns zuseht, dass ihr dabei seid, wie wir wieder eine Stunde über die Literatur reden, die uns in letzter Zeit beschäftigt.
Und begeistert hat, das kennen wir doch noch.
Yay.
Und es ist Frühling in Berlin und das macht sowieso alles viel, viel besser, finde ich.
Genau, hinter uns seht ihr noch die letzten Fetzen des wunderschönen Frühlingstages, langsam in der Nacht verschwinden, und sagt uns gern, ob der Ton gut ist, ob ihr unsere zarten Stimmchen wohl vernehmt. Maria guckt noch, dass wir uns im Spiegel sehen.
Ich glaube, es läuft irgendwie alles ganz gut. Wir sind mittig im Bild, haben Blick auf die Kommentarleiste. Hallo, schönen Abend. Und dann fangen wir an, wie immer, mit Lyrik. Ich habe es heute ein bisschen eilig, weil ich für das Absackerbuch so lange am Ende brauchen will.
Okay, okay.
Ich will nicht drängeln, aber du weißt, worum es mir geht.
Ja,
möchte nicht, dass wir wieder hetzen müssen.
Verschieben wir die Buchmesse-Auswertung auf einen glücklicheren Abend. Es war eigentlich eine schöne Buchmesse. Hattest du eine schöne Buchmesse? Also ich habe es sehr genossen.
Ja, ich auch. Ja.
Und ich habe auch schon gekleckert, siehst du es?
Bist jetzt unauffällig mit deinem Ärmel wegwischen.
Also Professionalität kann man uns ja nicht vorwerfen.
Ach, das finde ich überhaupt nicht. Nee, war eine schöne Buchmesse und war aber auch, ich bin froh, dass jetzt April ist. Ich finde, März war krass gut, aber auch super anstrengend. Ich habe viel gearbeitet und jetzt wird April und alles wird leichter. Und der Frühling ist da und die Zeit ist umgestellt und mir geht es gerade gut.
Sehr schön.
Mir geht's gut. Euch hoffentlich auch. Dir hoffentlich auch.
Mhm. Oh ja, sehr gut. Mhm.
Endlich mal wieder ein guter Weißwein.
Gar nicht so übel.
Ich fange mit Lyrik an, ja?
Na gut. Welche denn?
Es ist überraschenderweise. Endlich, ein Gedichtband von Tove Ditlevsen erschien in der deutschen Übersetzung von der großartigen Ursel Allenstein. Tove Ditlevsens deutscher Stimme, die auch alle anderen Werke, autofiktionale Romane, Erzählungen und so weiter von ihr übersetzt hat und sich jetzt eben an die Lyrik gewagt hat. Und dieses Wagnis ist sehr, sehr gelungen. Es sind Gedichte aus über 40 Jahren, die hier versammelt sind. Und man hätte, glaube ich, ganz, ganz viele vorlesen können. Aber ich habe mich jetzt mal für eins entschieden. Es heißt Das runde Zimmer. Das runde Zimmer. Zum Zerreißen gespannt auf unkontrollierbaren Verwicklungen, im unüberwindbaren Gefangen wie in einer ungewollten Schwangerschaft, überlege ich, ob all das wirklich nötig war. Hätte man sich nicht mit unglaublich wenig begnügen können, dem Detail eines Details, fast nichts, einer Blechdose, deren Deckel passt und lautlos an seinen Platz gleitet, inmitten dieser Welt von schlecht ausgeführter Arbeit. Alles Gänzliche ist zu überwältigend, ein ganzer Mensch ist nicht zu verkraften. Unwahrscheinlich, unerträglich, all die lockeren Schrauben oder fehlenden Muttern und das Ersatzteillager war schon in der Kindheit aufgebraucht. Wütende Mechaniker, die vor dem Ende ihrer Ausbildung flüchteten, lauern mir auf und glauben, ich würde mich einschränken, um ihnen eins auszuwischen. Alles scheppert und klirrt und geht in die Brüche. Kinder fielen durch mich hindurch wie durch einen Müllschacht. Fett und zerfließend gab ich es auf, den Fehler zu finden. Alle Klempner kamen zu spät. Müdigkeit fließt in meinen Adern, ich schnell aufgebrauchte, in deren Haus fremde Menschen liegen, in hastig zusammengezimmerten Betten, die ständig durch neue ersetzt werden müssen, ohne Fußende, damit alle ungehindert wachsen können im Schlaf. Mit einer letzten Kraftanstrengung steche ich ein Loch in die Fruchtblase meines unerwünschten Lebens. Ein Platschen erfüllt die ganze Welt. Wir verkleinern uns, sage ich der neugierigen Nachbarin, und ziehe mich zurück in ein gänzlich rundes Zimmer mit dem einzig Notwendigen bei mir, einer Blechdose, deren Deckel passt und zu meiner unendlichen Verzückung lautlos an seinen Platz gleitet, in der ununterbrochenen Stille, die ich schon immer begehre. Ist das nicht ein großartiges Gedicht?
Ja, ganz schön, ja, großartig sehr, aber auch ganz schön düster.
Weißt du, was diese Blechdose ist?
Na, die Urne.
Das ist ihr Schreiben.
Ah, okay.
Würde ich sagen.
Ich habe die Urne jetzt gelesen und die Stille, die sie immer begehrt, ist der Tod. Sie hat ja auch in Wilhelms Zimmer ja auch ihren eigenen Suizid angekündigt.
Und es kann auch sein, ich glaube, es sind so Lesarten, aber ich habe immer so auch gedacht, vielleicht ist diese Stille in diesem Zimmer auch das. Also es geht sogar um ganz viel, ums Schreiben, ums Kinderhaben, ums Verliebtsein, ums Verzweifeln und natürlich um alles, was ihr Leben so beschäftigt hat. Aber ich habe diese runde Blechdose eben auch als diesen Raum fürs Schreiben gesehen. Aber vielleicht ist es das, was Lyrik eben kann, dass es so verschiedene Möglichkeiten offen lässt und großartig übersetzt von Ursel Allenstein. Und es sind so immer die Erscheinungsjahre bei den Gedichten, also aus den 30ern und kurz vor ihrem Tod aus den 70ern.
Das war jetzt von 73, was du vorgelesen hast.
Ja, und sie ist 76 gestorben. Ja. Hm. Und es sind auch welche nach ihrem Tod erschienen. Also es sind da auch Gedichte drin, die 78 zum Beispiel erschienen sind, weil man bei manchen nicht mehr genau sagen kann, wann sie geschrieben wurden, aber eben wann sie erstmals veröffentlicht.
Aber sie hat schon ihr ganzes Leben Gedichte geschrieben.
Sie hat ihr ganzes Leben und das zieht sich so durch. Und sie hat sich auch immer als Dichterin bezeichnet, das noch vor allem anderen. Und deswegen ist es so eine gute, gute Aufgabe jetzt, nachdem wir so viele großartige Romane von ihr gelesen haben und Kurzgeschichten, eben wirklich an den Ursprung ihres Schreibens zurückzukehren, zu ihrer Lyrik. Da wohnt ein junges Mädchen in mir, das nicht sterben will, heißt der Band. Toll geworden
ist der.
Sind das
alle oder ist eine Auswahl?
Eine Auswahl. Ich glaube, die hat so viel gedichtet, es würde Bände füllen.
Auf Tove und Ursel.
Auf Tove und Ursel. Das ist ein gutes Anstoßen, ja. Finde ich auch. Nun du, mein lieber Ludwig.
Also sie will ein Zimmer, ein rundes Zimmer für sich. Jetzt habe ich eine Autorin, die will ein Haus für sich.
Siehst du.
Christine Koschmider ist ja keine Unbekannte bei uns im Podcast. Also ich meine, die letzten drei Bücher von ihr haben wir alle besprochen. Dry und Schambereich und Frühjahrskollektion.
Und auch das Maro-Heft.
Und auch das Maro-Heft,
das Fehlgeburten-Heft.
Genau. Ja. Also, wir sind Christine Koschmider Ultras und das wird sich auch mit diesem Buch bestätigen. Ganz frisch erschienen im noch existierenden Kanon Verlag ist Ein Haus für mich von Christine Koschmider und es beschließt praktisch, vielleicht sagt sie auch so eine Art Trilogie, die mit Try angefangen hat, mit Schambereich weitergeschrieben wurde und jetzt vielleicht ihren vorläufigen Höhepunkt findet. Denn Christine Koschmider, das wissen diejenigen von euch, die schon uns länger folgen, die ist in einem westdeutschen Dorf geboren, ist Anfang der 90er Jahre nach Leipzig gezogen, hat dort in einer Off-Theaterszene gespielt und dann eine Literaturagentur gegründet, wo sie sich auch um so AutorInnen aus Südosteuropa gekümmert hat, zum Beispiel um Edo Popovic. Hat dann auch deutsche AutorInnen vertreten, war da zum Teil sehr erfolgreich und hat dann 2014 mit Schweinesystem ihr Romandebüt veröffentlicht, wofür sie auch gleich für den Aspektepreis nominiert war.
Ja, ich überlege auch gerade, ob sie damit nicht, sie war auch auf der Longlist für den Buchpreis auf jeden Fall. Also
Genau. Und ja, sie ist da, hat dann jetzt 30 Jahre in Leipzig gelebt und hat ihre Kinder großgezogen, ihren Mann leider verloren und hatte dann eine viel zu große Wohnung, ist in eine kleine Plattenbauwohnung gezogen und hat dann gemerkt, das ist es auch nicht so richtig und hat dann vor 3 Jahren in einem ganz kleinen sachsen-anhaltinischen Dorf an der Elbe, in der Nähe von Dessau, wichtig, ein ganz kleines, altes, völlig runtergekommenes Fischerhäuschen gekauft, so ein Reihenhaus in diesem Dorf und hat darüber jetzt ein Buch geschrieben, was es eigentlich bedeutet, so ein kleines Haus zu kaufen oder auch sich anzueignen, sich das zu eigen zu machen und erzählt daran dann relativ viel Interessantes. Fangen wir mal bei dem ganz Basalen an. Also sie schreibt als erstes darüber, was dieses Haus gekostet hat, wie viel Geld sie dafür hatte und was sie danach für einen Kredit aufnehmen musste, um das dann ein bisschen renovieren zu können. Dann erzählt sie, was es eigentlich bedeutet, so ein Haus zu renovieren. Mit diesen ganzen Entscheidungen, die man auch treffen muss, zum Beispiel lasse ich das jetzt original, verwende ich irgendwelche teuren Biolacke oder die billigsten oder welche Schrauben, welche Lichtschalter. Es gibt eine sehr, sehr, sehr interessante Passage über Lichtschalter und kommt dann ausgehend davon zu Überlegungen, die Innenarchitektur betreffen, die Licht und Raum betreffen und jetzt kommen wir wieder zum Dessau zurück, kommt dann zum Bauhaus und beschäftigt sich dann auch intensiver immer mit Dessau, mit der Geschichte von Bauhaus in Dessau und dem Prellerhaus, mit den einzelnen Meistern, die dort gelehrt haben und auch mit deren Geschichte ab 1932, als das, das Bauhaus aus Dessau dann wieder vertrieben wurde von den Nazis. Und ich band da praktisch noch so einen größeren Bogen, wo es halt nicht mehr nur um ihr Haus geht, sondern um eine viel, viel größere Geschichte, die dann auch in die Gegenwart strahlt, weil nicht nur die Nazis wurden damals oder damals war schon die Demokratie gefährdet, sondern halt auch jetzt in der Gegenwart. Und dann erhebt sie so durch ihr Dasein den Anspruch zu sagen, also wenn wir in den Großstädten, in unseren Kulturbubbles halt immer nur davon reden, wir müssen die Demokratie in die Provinz bringen, dann beantragen wir irgendein Projekt und dann sind wir da mal 2 Monate und dann erzählen wir in den urbanen Zentren wieder davon.
Und machen daraus unsere Sachen.
Genau, dann bringt es der Provinz relativ wenig. Und sie erzählt dann, was braucht es denn wirklich in den nicht-urbanen Zentren, damit die Demokratie verwurzelt bleibt, damit nicht nochmal dieser Kulturbruch wie damals in den 30er Jahren in Sachsen-Anhalt und in ganz vielen anderen Regionen Deutschlands es dazu kommt, dass die faschistoiden rechten Strukturen immer mächtiger werden und dem nichts mehr entgegengesetzt wird. So, das ist mal so eine große Strömung. Du hast es auch gelesen. Soll ich erstmal noch weiterreden, oder?
Ich kann auch gerne,
Genau, und ich finde so, also gerade so diese Passagen über das Bauhaus, da wird sie, finde ich, extrem feinsinnig und macht total Lust, auch selber nach Dessau zu fahren. Und sie sagt so, es gibt Menschen, dieses Dessau, diese Faszination, diese Genialität, die in diesem Nachdenken über unser Sein im Raum geht, das schließt sich ein halt nicht auf den ersten Blick. Man muss das sich so ein bisschen erarbeiten, dass man das versteht. Und genauso ist es vielleicht auch so eine Metapher mit ihrem Haus, was ich auch nicht sofort, sie steckt den Schlüssel rein und es ist da, sondern das Wohlgefallen und die Schönheit dieses Raumes muss sie sich auch halt erst durch sehr viel Arbeit auf den Knien, auf dem Boden irgendwas schleifen und schrubben und sowas, erst erarbeiten. Und dann gibt es, finde ich, eine sehr, sehr interessante Spiegelung. Und was ich auch ganz toll finde, muss ich noch sagen, sie hat das Haus nie nur für sich gekauft. Und ab dem ersten Tag wusste sie will ein Haus mit einem großen Tisch, an dem viele Leute sitzen können. Sie will die Türen öffnen, die Fenster öffnen und für alle möglichen Menschen dieses Haus öffnen, einladend sein, auch für die Leute, die dann vielleicht aus den großen Zentren kommen und aber mal eine Zeit lang dieses Dorfleben praktisch mitleben, worüber sie dann auch schreibt, dass dann eine Autorin, Fotografin auch sie zum Beispiel besucht und Fotos von dem Haus macht.
Und mit ihr lebt und so gegen so Hand gegen Koje quasi so ein bisschen mit beim Renovieren hilft und da ihren Sommer verbringt oder sowas. Ich finde, darf ich schon mal was einhaken?
Ja.
Also was ich auch so ganz großartig an diesem Buch finde, also neben der Tatsache ist auch, wie Christine Koschmider auf die DorfbewohnerInnen schaut und auf ihre Rolle darin. Und es ist so verantwortungsvoll, wie ich finde, gibt es gerade, also fällt mir gerade wenig, gar nichts Vergleichbares ein. Und ich kann mir vorstellen, dass das so eine Falle ist, in die viele Leute hätten tappen können. Und die Vorsicht, mit der Christine sich selber immer wieder beobachtet und ihre Rolle in Dingen beobachtet, die finde ich in all ihren Büchern und auch in diesem wirklich ganz, ganz beispielhaft. Und was ist in diesem Buch eben auch die Frage nach Besitz? Du hast es ja gerade schon gesagt, nur weil man ein Haus kauft, gehört es einem irgendwie trotzdem nicht sofort. Man muss sich das irgendwie erarbeiten in einer Vision vielleicht auch, die man davon hat. Und was Christine Koschmider auch, finde ich, mit ganz großer, beeindruckender Offenheit schafft, ist über Geld zu sprechen und über das Fehlen von Geld. Und wenn man jetzt halt denkt, ja, dann hat sie sich ein Haus gekauft, dann hat sie einen Kredit aufgenommen, um das zu renovieren. Also sie legt auf eine unfassbar wichtige in diesem Diskurs über Armut, über politische Entscheidungen, über Kapitalismus, unfassbar wichtige, offene Art legt sie frei, was sie im Monat manchmal auch nicht zur Verfügung hat, was sie dieses Haus im wahrsten Sinne des Wortes so kostet und warum es nur funktionieren kann, wenn es, wie du gesagt hast, so ein Konstrukt wird, das nicht ihr allein gehört, sondern das irgendwie einer größeren Sache dient, ja, so einen Raum zu schaffen.
Und sie bringt dann an einer Stelle auch so eine Theorie, die sie von Palahniuk, wie heißt der? Der Autor von Fight Club, Chuck Palahniuk wird er gesprochen. Von dem hat sie das gelernt, dass dieses Konzept des Dangerous Writing, also nicht über gefährliche Sachen schreiben, sondern mit seinem Schreiben etwas riskieren. Vielleicht auch so die eigenen Schwachstellen so offenlegen, was sie, glaube ich, im Charme-Bereich auch schon gemacht hat. Oder ein Try natürlich auch. Also eigentlich dorthin schreiben, wo es weh tut, wo es einen vielleicht auch, wo man verletzbar ist an diesen Stellen, wo die Flanke offen ist. Und dieses Konzept fand ich auch in diesem Bereich über die eigene, vielleicht auch also Armutsbetroffenheit zu schreiben, und dass man halt, dass man mehr genug Geld hat, um sich eine Theaterkarte zu kaufen. Finde es hochmutig, aber auch wichtig, weil sie das zeigt, also anderen Personen dann vielleicht auch zeigt, hey, du bist nicht alleine damit mit dieser Erfahrung.
Absolut,
so,
ne? Genau,
also es ist ein sehr einschließendes und offenes Schreiben und ein einladendes Schreiben.
Und es ist aber auch so ein philosophisches Nachdenken, weil sie natürlich also jetzt wahnsinnig viele Menschen gelesen, an denen man so mit partizipieren kann durch ihre Sicht auf Bücher, auf Filme, auf Werke oder eben auf Geschichte. Und setzt sich aber selbst eben auch immer wieder aus. Und das ist was, also ich habe ihr hinterher irgendwie geschrieben, wie großartig ich das Buch finde. Und dann habe ich so runtergeschrieben, was ich alles wirklich darin gefunden habe. Und dann antwortete sie mir so ein bisschen und meinte so, boah, krass, ja, es ist wirklich viel, was sie da, also wir waren uns beide so einig, dass es, wie viele Seiten sind das ganz kurz, guck
ja,
doch mal
170,
schnell.
180,
und es ist aber thematisch, hat es eine unfassbare Fülle und es ist nicht nur für Leute, die sich jetzt überlegen, ein Haus zu kaufen und zu renovieren. Es ist nicht nur für Leute, die vielleicht im Osten Deutschlands wohnen oder wohnen wollen. Es ist nicht nur für Leute, die aus dem Kulturbetrieb sind. Sie erreicht so viele in der Art, wie sie auf die Welt blickt. Ich finde, es ist so eine Gebrauchsanweisung für, sie schreibt schon auch Gebrauchsanweisung, finde ich, fürs Leben, obwohl sie das nicht mögen würde, dass ich das sage. Aber ich finde, man kann sich besser in dieser Welt zurechtfinden, wenn man das so am literarischen Geländer von ihren Beobachtungen kann.
Und das muss man dann vielleicht so, was immer wieder durchschimmert, ist auch die Frage, wie kann ich eigentlich über mein eigenes Leben schreiben?
Ja.
Und wie gelingt mir das so, diese, an einer Stelle schreibt sie, glaube ich, mit Naomi Klein über diese Narration Gap. Also was, wenn man praktisch bestimmte Lücken hat und die dann erzählen muss oder erzählen kann.
Aber wenn man auch schützen möchte
genau,
und wenn man auch schützen möchte in dem Sinne von diskret sein möchte und sich einer Verantwortung bewusst ist für die,
und,
über die
und
man
da
schreibt.
Kommt, finde ich, ganz, also an mehreren Stellen schreibt sie oder nennt sie sie auch direkt, aber wer, finde ich, immer wieder durchschimmert, also sowohl in den Themen als auch in der Schreibweise, ist Deborah Levy. Und Real Estate. Also ich finde, das ist...
Es zitiert sie aber auch.
Genau, es zitiert sie an vielen Stellen und ich finde, dass es vielleicht wie so eine Art Antwort auf Real Estate ist oder so eine Art Ping-Pong, gedankliches Ping-Pong. Also es macht total Spaß, Deborah Levy zu kennen und dann Christine Koschmiede zu lesen. Weil
oder Christine Koschmiede zu lesen und hinterher zu denken, welche Deborah Levy schreibt,
also,
ich lese da mal weiter, genau.
Und ich finde, spätestens mit Ein Haus für Mist schreibt sie sich definitiv in so eine Liga wie Deborah Levy. Und das sage ich nicht ohne den größten Respekt vor genau dieser Leistung zu haben. Mhm. Auch für diesen Literary Non-Fiction, was ich eh so liebe.
Ja.
Und das ist Holla die Waldfee. Das ist wirklich ein ganz, ganz großer Essay über viel mehr als nur ein Haus. Wünsche ich viele LeserInnen.
Wünsche ich mit. Literary Nonfiction hast du gesagt und das ist ein ziemlich gutes Stichwort. Ihr könnt hinterher auch mal gucken, wie wir lustigerweise unsere Bücher scheinbar irgendwie farblich oder unbewussterweise sortiert haben. Ich habe lange überlegt, ob, entschuldigt mein French, der Teufel wirklich auf den größten Haufen scheißen muss, aber ich habe beschlossen, ja. Siri Hüstfett ist ja mit Ghost Stories in der Übersetzung von Uli Osterwald und Grete Aumüller schon längst auf Platz 1, glaube ich, der Bestsellerliste.
Ist jetzt gerade eingestiegen, ne? Oder letzte Woche schon. Ne?
Ja, und es ist eben auch wirklich so, dass ich denke, das Buch hat mich so überhaupt nicht nötig, aber ich möchte so gerne darüber sprechen. Ich möchte gerne wenigstens ganz kurz was dazu sagen. Erstmal möchte ich, dass ihr alle ins Kino geht und wirklich diesen Film Dance Around the Self guckt, den Sabine Liedl gerade über Siri Hüstfett gemacht hat. Ihr müsst nichts wissen, um diesen Film zu gucken. Ihr könnt ein glühender Siri Hüstfett-Fan sein. Ihr könnt, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass ich mir dieses Ü abtrainieren will und sie Hüstfett nennen will, so wie sie heißt. Also verzeiht bitte. Also ihr könnt ein glühender Siri Hüstfett-Fan sein oder ihr könnt einfach noch gar nichts von ihr gelesen haben oder auch ein bisschen mit ihrem Werk vielleicht hadern. Und dann ist dieser Film, finde ich, ein ganz, ganz großartiger Einstieg. Und jetzt hat sie in Ghost Stories sehr, sehr kurz nach dem Tod ihres Mannes Paul Auster, mit dem sie über 40 Jahre ihres Lebens verbracht hat, sich hingesetzt und darüber geschrieben, was dieser Tod dieses Lebensmenschen, so nennt sie ihn auch auf Deutsch, also das ist so eine Entlehnung von Thomas Bernhards Begriff, was dieser Verlust dieses Menschen bedeutet, weil sie einfach nicht mehr die gleiche Person ist, die sie war, als es ihn eben in ihrem Leben noch gab. Die haben viele, viele Jahre gemeinsam in einem Haus in Brooklyn gewohnt. Die haben dort beide schriftstellerisch gearbeitet. Und was ich am allertollsten finde, ist also neben natürlich dieser großen Frage, wie kann man weiterleben, wenn einem die wichtigste Person plötzlich genommen wird. Also eine Frage, die ja in ganz vielen Situationen irgendwie auftaucht. Aber wenn man sich so vorstellt, die sind einfach zusammengekommen. Da waren die, also Siri Hustvedt war da in den 20ern. Ja? Die hat einfach wahnsinnig viel ihrer Lebenszeit, ihrer Entwicklung als Schriftstellerin an seiner Seite verbracht. Und was dann passiert...
Waren so 50 Jahre zusammen oder so?
Ja, so Mitte 40, wow. 43 Jahre zu, ja. Und das ist einfach total berührend zu lesen. Und was ich aber noch toller finde, ist eigentlich, dass es so eine Art eigentlich ungewollter Ratgeber ist, wie man eine gute Beziehung führt. Weil zwei Menschen, die so ähnliche Arbeiten machen, die in einem Haus miteinander arbeiten, sie schreibt oben, er schreibt unten, was auch immer, wie das gelaufen ist. Und was so Vergleichbares tun und beide ja auch international sehr erfolgreich sind. Wie kann das in einer Ehe, in einer Beziehung, in einer Liebesbeziehung, in einer Elternbeziehung, in einer Beziehung von zwei Menschen, die ja auch Krisen und Dramen kennen. Also die haben ja, also gerade Paul Auster hat ja in seinem Leben auch wirklich wahnsinnige Schicksalsschläge gehabt. Und auch darüber schreibt sie mit einer Behutsamkeit und einer Vorsicht, aber auch einer Klarheit, was das natürlich für einen Einfluss auch auf ihre Ehe hatte. Und wie kann so eine Liebe funktionieren? Wie kann das wirklich auf Augenhöhe gelingen, in einer heterosexuellen Partnerschaft eigentlich den gleichen Job zu machen, nach ähnlichen Maßstäben gemessen zu werden? Wie kann man nicht nur die Frau von Paul Auster sein?
Sie stand ja schon lange, zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung, in seinem Schatten.
Naja, sie haben beide international große Erfolge gehabt, aber sicherlich ist es so gewesen, dass ich weiß gar nicht, wie Verkaufszahlen sind. Und das ist eben was, worum es tatsächlich auch nicht geht. Worum es geht, ist, dass er den Satz gesagt hat, wenn er sie vorgestellt hat, hat er gesagt, sie ist die Intellektuelle von uns. Und es gibt so viele Kleinigkeiten, an die sie sich erinnert, in all dem Schmerz natürlich. Also Paul Auster hatte eine Krebserkrankung und es war, glaube ich, kein schöner Tod und es war für die ganze Familie schlimm. Er ist sehr kurze Zeit gestorben, nachdem sein Enkel auf die Welt gekommen ist, Miles. Da fällt mir ein, dass Sophie Auster, die Tochter von den beiden, im Mai auch in Berlin ist und Konzerte singt. Könnt ihr auch mal gucken, ob ihr so ein kleines Familienpaket... Ja, ja, die heißt Sophie Auster. Und was ich aber ganz großartig finde, ist auch, dass da sind Briefe drin, Tagebuch-Dinge, die Siri Hustvedt von ihrem eigenen, aus ihrer eigenen Erinnerung sozusagen rekapituliert. Es sind aber auch Briefe, die sie als E-Mails geschrieben hat an Verwandte und Bekannte und natürlich auch andere Kolleginnen, die eng mit ihnen befreundet waren, die sie so über Pauls Zustand, man kann sehr, sehr hautnah miterleben, wie dieser Krebs sozusagen vorangeschritten ist und was es für eine Belastung auch war, in diesem, wie sie sagt, Krebsland zu sein. Und trotzdem ist es so heilsam und so berührend zu lesen und zu sehen, wie sie damit den Umgang gefunden hat während dieser Krankheit und auch nach seinem Tod. Ich finde, es ist so ein Buch, was eigentlich von was sehr Traurigem handelt, nämlich von dem Tod eines geliebten Menschen. Und dann ist es aber so unfassbar ermutigend zu sehen, was sie daraus schafft. Und es ist eben diese unfassbar schöne Beziehungsgeschichte, die, finde ich, uns allen so viel Anstoß geben kann, so viel, also egal, was danach vielleicht auch glorifiziert wird in der Erinnerung und in der gemeinsamen Blase, in der man sich wähnt, aber man kann so viel daraus ziehen, wie man lieben möchte auch. Ich finde, das ist...
Also so eine Beziehungspraxis? Oder?
Ja, ehrlich gesagt, eine Beziehungs- und eine Kunst, so auch eine Schreib- Es erzählt natürlich ganz viel aus beiden schriftstellerischen Leben und es gibt diese eine ganz tolle Passage, wo sie beschreibt, wie sie sich gegenseitig ihre Romanentwürfe vorgelesen haben oder Manuskripte. Ja, okay. Und sie hat ja auch nicht nur Romane geschrieben, sie ist ja eigentlich auch eine ganz, ganz großartige, stilistisch brillante Essayistin. Und wie sie aber sich gegenseitig auch kritisiert haben, wie sie aber immer mit einem Ernst und einem Interesse. Und sie beschreibt zum Beispiel ganz deutlich, wie sie immer die Änderungen des anderen übernommen haben, wie sie immer, wenn er gesagt hat, wie sie erzählt, wie sie ein Ende eines seiner Romane zweimal gesagt hat, das Ende ist es noch nicht und das dritte war es dann aber und sie haben es auch immer geändert, wenn der oder die andere was gesagt hat und gesagt hat, schreib da nochmal was, ändere nochmal was, straff das nochmal, haben sie sich immer an diese Ratschläge gehalten und das Werk ist besser geworden. Es war nie Konkurrenz irgendwie und es war nie, ich bin aber hier der große Macker und bringe irgendwie die Millionen und du bist irgendwie so ein bisschen davon und bringst halt weniger, sondern es war immer so ein ganz, ganz faires, ausgewogenes Gleiches. Und was natürlich auch sehr berührend ist, dass er wollte eigentlich ein Buch für den gemeinsamen Enkel Miles schreiben, hat dann aber nur Briefe geschafft, als es ihm schon sehr, sehr schlecht ging. Davon sind Teile abgedruckt. Das sind Teile von Reden abgedruckt, die sie füreinander gehalten haben, bei Preisverleihung und so weiter.
Wer hat es denn dann zusammengestellt? Sie hat es komplett alleine zusammengestellt.
Sie hat sich nach seinem Tod und auch sehr, sehr schnell nach seinem Tod, und es erinnert natürlich an Joan Didion, Und an das Jahr magischen Denkens, was...
Ja, auch weißt du, aber auch letztens von John Didion vorgestellt.
Ja, über die Tochter, Notizen für John, ja, diese
Psychologie. Genau, es sind jetzt zwei Bücher, die irgendwie schon...
Die miteinander sprechen. Mhm. Und das Interessante ist aber trotzdem, also ihr Untertitel ist ein Buch der Erinnerung und das ist es bei John Didion auch, aber das Interessante ist, man liest es nie und ich habe die jetzt beide dieses Jahr gelesen und beide auch in diesem Podcast besprochen und ich dachte nie, oh, das habe ich aber bei Didion auch schon gelesen. Ich dachte immer, es ist gut, dass ich Sirius Verzicht auf diese Sache auch habe. Und es ist eben an vielen Stellen, auch wenn es zwei amerikanische schreibende Paare sind, nicht vergleichbar. Und ich finde, dieses Buch zu lesen macht dankbarer für das, was man hat. Es macht vielleicht auch ein bisschen umsichtiger in der Art, wie man nicht nur mit seinem geliebten Menschen, sondern vielleicht auch mit anderen Menschen in seinem Leben umgeht, weil es einfach diese Endlichkeit mit einschließt, die alles hat. Und es ist aber vor allem das Porträt, vielleicht das Selbstporträt, muss man so sagen, aber einer unfassbar starken, brillant denkenden, ganz, ganz großen, klugen Frau. Und ich bin irgendwie so...
Man spürt deine Begeisterung.
Ja, ich bin auch Siri Hustvedt Ultra. Ich bin echt nur Ultra heute, aber das ist wirklich... Ich freue mich auch so, dass die so durch die Decke geht jetzt gerade. Ich gönne der das so von Herzen und ich finde auch, man muss alle ihre Werke lesen. Also lest mal Sommer ohne Männer, wenn ihr noch gar nichts gelesen habt, dann lest ihr Was ich liebte und dann wagt ihr euch an die Essays. Und Ghost Stories könnt ihr aber eigentlich zu jedem Stadium immer auch einschieben. Ich finde, man kann sogar damit anfangen. Ich liebe das Foto da drauf.
Die hat schöne Zähne. Ich hab zwei Fragen dazu. Kann man das jemandem schenken, der vielleicht, oder jemandem empfehlen, der gerade auch sein Lebensmensch verloren hat?
Ich glaube schon. Ja? Ich glaube, das ist sicher hart, aber ich finde in sowas, ich lese ja auch gerne, wenn ich irgendwie mit meinen trotz alter Kindern zu Hause war, lese ich ja auch gerne von Müttern in dieser Lebensphase. Wenn ich irgendwie in der Trennung bin, dann lese ich ja auch gerne darüber. Also ich finde, das ist, ich empfehle auch, also bis dahin habe ich immer das magischen Denkens empfohlen in so Verlustgeschichten, aber das ist tatsächlich
auch tröstlich.
Ja, auch tröstlich und es zeigt, dass das Leben, es tut weh, aber es geht eben irgendwie auch weiter. Und wenn man sieht, wie die jetzt durch die Welt rast und wie sie, die Welt liegt ihr zu Füßen.
Stimmt,
und sie
war
hat,
in Berlin.
Sie hat Berlin-Lesungen gemacht, sie hat Deutschland, sie hat eine weltweite Lesetour und sie hatte auf der Berlinale Premiere ihres Films wirklich einen ganz kurzen Slot, was zu sagen, weil das viel zu aufgewühlt war und sie nur ganz wenig Zeit hatte. Und in diesen 3 Minuten, die sie hatte, davon wettert sie 2 Minuten gegen Trump. Also man sieht auch eine große, dünne, unfassbar schöne Frau, die nicht mehr so super jung ist und trotzdem irgendwie eine Meinung hat und trotz dieses großen Verlustes irgendwie so eine Lebenslust ausstrahlt und so einen tiefen Schmerz, den sie natürlich irgendwie auch mit in sich trägt, aber trotz, also ihr solltet alle Siri Hustvedt lesen, habe ich jetzt gesagt. Ich wollte mich kurz fassen. Du musst schnell das nächste machen.
Okay, ich wollte nur eine zweite ganz kleine Frage stellen.
Ja, ganz kleine.
Was hast du über das Schreiben gelernt in dem Buch vielleicht, was du noch nicht wusstest vorher?
Also auch, dass es wirklich, dass es auch bei den großen Stimmen immer wieder so ein Versuchen ist, so ein Rantasten. Und wenn sie erzählt, wie sie eigentlich, als sie sich entschieden hat, dieses Werk zu machen, ein anderes Romanprojekt verworfen hat, an dem sie vorher schon lange gearbeitet hat. Also auch so, dass es eben nicht ist, man hat das Schreiben irgendwann raus und dann läuft's, sondern dass es dieses Ringen immer wieder gibt, aber auch diese Freude, es zu tun und dieses es tun müssen und sich damit dann durchsetzen zu können in einem Markt, der ja wirklich auch so tricky ist. Wir reden heute noch über den Literaturbetrieb, aber ich glaube, über das Schreiben habe ich vor allem die Bestätigung, es ist nichts, was ich noch nicht wusste, aber die Bestätigung, dass es eine Praxis ist, dass man es eben wirklich tun muss. Und dass dieses Commitment auch zu dieser Art zu sagen, ich mache, auch wenn ich die Frau von diesem berühmten Paul Auster bin, der ja schon berühmt war, sicherlich natürlich auch des Altersunterschieds wegen, bevor sie es war, so. Aber sich dann eben hinzusetzen und zu sagen, und sie ist eine sehr studierte, ausgebildete Person aus einem sehr, die hat auch, die interessiert sich ja für Dinge, die er so gar nicht abdecken konnte. Also gerade was so Gehirngeschichten angeht, so psychologische Sachen, aber auch so, wie so, heißt so diese Gehirn?
So Neuropsychologie
alle Neurowissenschaften eigentlich. Das ist so ein bisschen so ein Steckenpferd von ihr. Und sich da irgendwie seinen eigenen Platz zu suchen an der Seite so eines Genies, das ist brillant, finde ich. Und das sollten wir alle tun und uns nicht irgendwie denken, ach, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr anfangen, sondern erst recht. Ich muss jetzt aufhören, sonst überquatsche ich mich.
Ja. Aber sehr tolle Vorstellung. Macht sehr Lust.
Steuerberaterin Anke sagt, es ist auch für Trauernde tröstlich. Danke.
Macht Lust, in den Kosmos Siri Hustvedt einzutauchen.
Ja.
Kosmos Alicia Gamis, Parasite. Das ist der erste Roman von Alicia Gamis, die auch in unserem Podcast keine Unbekannte ist. Ich habe, glaube ich, in der Dezemberausgabe oder so, habe ich über No Scribes gesprochen, die erste literarische Girlband Deutschlands. Da ist sie eine der drei Mitgliederinnen.
Ich habe aber auch schon über ihr Lyrik-Chapbook
und beim Lustdorf, was damals in den Lyrik-Empfehlungen sogar unter den 20 besten Lyrik-Debüts des Jahres, glaube 2020, was im Verlagshaus Berlin erschienen ist. Und jetzt nun endlich ihr erster Roman erschienen bei Volland und Quist Paracity. Und ich will der Transparenz wegen, weil wir sind ja hier so offen, erzählen, dass ich, als ich noch in dieser Funktion war, ich habe auch auf diesen Roman geboten. Oder ich habe mit Alissa darüber gesprochen, wir kennen uns halt, sie ist ja auch ein Berliner Literaturbetrieb. Und sie hat mir so ein Manuskript geschickt und ich fand es gut und habe so gesagt, schick mal bald mehr und sowas. Ich habe gerade nicht die Zeit, das so schnell zu prüfen. So. Also ich habe ein bisschen getrödelt, muss ich auch zugeben. Und dann war mein geliebter Kollege Helge Pfannsch mit vom Volland und Quist.
Da ist es doch so gut aufgehoben.
War ein bisschen schneller und hat sofort gesagt, zick, mach es. So. Und ich meine, ich gönne es Volland und Quist von Herzen. Es ist ein großartiger Verlag, der bei Volland und Quist mindestens genauso gut aufgehoben ist, wie er das bei Leikam gewesen wäre. Weil Alicia Gamis einfach fantastisch schreiben kann. Die Geschichte ist ziemlich hart. Es geht um drei Frauen, muss aufpassen, dass wir den Überblick behalten. Die Großmutter ist Lydia. Und die Lydia hat zwei Töchter. Die eine Tochter heißt Wali und die Enkelin, die Tochter der anderen heißt Reni. Um diese drei Frauen geht es. Ne?
Lydia, Wali und Reni.
Genau, Reni ist sozusagen die Jüngste. Wali ist die Tante von Reni und Lydia ist die Mutter von Wali. Und die wohnen alle in Deutschland, sind Russlanddeutsche.
Was mit genau, Renis Mutter?
Die spielt nur eine Randrolle. Ah. Und eines Tages, die leben in Fürstenfeldbruck, leben die. Und eines Tages bekommt diese Lydia Post mit so einem seltsamen Brief, mit so einem ganz kleinen Embryo drin, mit so einer Embryo-Figur irgendwie.
So aus so Hartgummi, was man als Anti-Abtreibungskampagne auch in der DDR verteilt hat.
Ja,
ich hatte so eine auch als Kind.
Ernsthaft?
Ja. Das haben die in den Kirchen, haben die es rumgereicht und hinten stand dann irgendwie 9 Wochen alter Embryo.
Ja, genau.
Das sah aus wie so eine kleine Gummipuppe. Und ich habe das immer angeguckt und bin aufgewachsen und habe gedacht, und da habe ich gelernt, dass es Abtreibungen gibt. Und dann fand ich das natürlich ganz schrecklich, weil ich war irgendwie 8 und habe gedacht, Gott oder so. Ne? Habe ich lange gebraucht, bis ich das wieder rausgekriegt habe. Sorry.
Ja, bitte. Nee, es ist eine total hilfreiche Hintergrunderläuterung, weil genau das Gleiche passiert mit Lydia auch, was mit dir als Achtjährige passiert ist.
Ich habe mit der gespielt, ich habe da eine Streichholzschachtel gemacht und mit Watte.
Weil
es
sieht da schon aus wie ein ganz, ganz kleines Kind, oder?
Ja, man hat es lieb.
Ja.
Wenn man Kindchenschema-Puppe,
das ist so anthropomorph sozusagen. Genau, und bei der Lydia löst es halt einen Schock aus. Also das ist halt eine alte Babuschka sozusagen, die nur noch im Sessel sitzt und Helene Fischer schaut, die übrigens auch Deutsch-Russin ist.
I know that.
Und genau, und dann hört die auf zu sprechen. Und die Wally, also ihre Tochter, und die Reni, ihre Enkelin, die machen sich dann große Sorgen und sagen, hey, warum redet denn die Oma nicht mehr? Und dann macht Alicia Gamis einen Zeitsprung in das Novosibirsk Anfang der 60er Jahre und erzählt die Geschichte von Lydia so ein Stück
der
weiter.
Der Großmutter.
Genau, wie sie damals als junge Frau in so eine Barackensiedlung deportiert wurde, halt nach Novosibirsk, also ins weite Sibirien. Und sie kam ursprünglich aus der Gegend um Odessa. Und da beginnt dann auch die ganze Geschichte ein bisschen um diese Familie, nämlich, jetzt muss ein kleines bisschen historisch ausholen, aber es ist für den Fall wichtig, das sind nämlich so halt Wolgadeutsche, also praktisch ethnisch deutsche Personen, die im 18. Jahrhundert von Katharina der Großen angeworben wurden aus dem damaligen Deutschen Reich.
Österreich-Ungarn.
Oder Österreich-Ungarn, genau, also aus Westeuropa, um halt in diesen Regionen zu siedeln.
So wie meistens, Banat und sowas, also
ja,
wie Siebenbürgen-Deutsche.
Genau, die wurden direkt angeworben und da die gab es halt, das ist sehr interessant, das zu lesen, also so die erste Generation waren nur Bauern und später waren das auch Handwerker und sowas und die haben dann in verschiedenen Regionen, auch in Tadschikistan zum Beispiel, in dem Wolga-Delta, Odessa gab es einige, haben die halt gesiedelt und bis zum Zweiten Weltkrieg waren die auch ein bisschen so wie die so eine Upper Class irgendwie, also meistens waren die ein bisschen wohlhabender als die ethnischen Russen, die haben so auch nur untereinander sich vermehrt, also eine Hochzeit waren es glaube ich 2,5 Millionen Menschen da, die da gelebt haben. Und dann kam halt die Wehrmacht hat auch Russland überfallen und auf einmal waren die Deutschen die Faschisti. Und damit wurden auch die Deutsch-Russen, die da mitunter seit 8, 9 Generationen gelebt haben, halt auch die Faschisti. So. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurden diese ganzen Wolga-Deutschen deportiert in Viehwaggons weit nach Sibirien. Und in so eine ist auch die Oma praktisch gewesen. Die Lydia ist in Odessa geboren und dann wurde sie als junges Mädchen oder mit ihren Eltern da nach Sibirien deportiert und lebt da in solchen Erdhügeln oder sowas. Und das hatten wir in der letzten Folge bei Ulrike Almuzandig auch. Der Großvater ist auch in so einem Erdhügel eigentlich oder in so Erdwohnungen unter der Erde, hat er eine Zeit lang gelebt. Es war in Russland in den 60er Jahren offenbar noch eine Art und Weise, wie man wohnen konnte oder wohnen musste. Und sie heiratet früh, um Schutz zu haben vor den anderen Männern in dieser Barackensiedlung. Und ihr eigener Mann ist aber auch nicht wirklich tauglich. Er säuft die ganze Zeit und will halt jeden Abend sich an ihr reiben. Also sie findet da sehr lustige, oder was heißt lustige, sehr eigentümliche Beschreibungen dafür. Ihre Händen suchen das Hühnchen oder keine Ahnung. Es ist wirklich eine ganz eigene Sprache, findet sie dafür, dass der Mann eigentlich jeden Abend mit ihr schlafen will. Und sie erduldet das am Anfang auch und wird davon schwanger. Sie kriegt auch einmal dann ein Kind.
Aber noch nicht die Walli.
Noch nicht die Walli, genau. Und kommt aber mit diesem eigenen Kind schon kaum klar, weil die haben sie sind bitterarm. Der Mann bringt kein Geld nach Hause und sowas. Und sie arbeitet in so einer Näherei und es ist wirklich, also schlimmste, ganz bitterste Lebensbedingungen. Und der Mann will dann aber weitermachen und sowas und kommt dann nachts immer wieder betrunken zu ihr und sie denkt, sie muss das erdulden. Und das ist so ein bisschen das Kernthema dieses Romans, wie schafft man das denn eigentlich, nicht schwanger zu werden, nicht diesen Parasiti vielleicht in sich zu haben oder vielleicht auch den Parasiti an sich zu spüren, diesen Mann oder aber vielleicht auch ganz sprichwörtliche Parasiten, sowas wie Wanzen, Flöhe und sowas, was die auch in dieser Situation noch haben. Und dann geht sie halt, wird sie wieder schwanger und geht dann in ein Krankenhaus und lässt sich das ausschaben. Und ihre Bettnachbarin stirbt an der gleichen Operation. Mhm. Also das ist halt auch in Russland, in einer Politik, also es ist ein totalitärer Staat gewesen, da ging es halt darum, möglichst viele ArbeiterInnen zu erzeugen und sowas. Und es gab ja auch so wie zu Nazi-Zeiten so eine Art Mutterverdienstkreuz. Also wenn man mehr als 4 Kinder hat, wurde man halt ein bisschen mehr belohnt. Wenn man 10 Kinder hat, hat man ganz, ganz viel Geld gekriegt und sowas. Also Abtreiben war verboten in Russland oder in der Sowjetunion. Und es wurde aber trotzdem gemacht. Und so richtig Verhütung gab es aber auch noch nicht. Also Kondome gab es nur auf dem Schwarzmarkt. Und dann erzählt sie halt, wie diese Lydia als junge Frau es nun schafft, ihrem Mann sich irgendwie oder versucht, sich dem Mann zu verweigern. Und kann das aber nicht so richtig, weil zu der Zeit war das als Frau einfach nicht vorgesehen, dass man sagt, okay, ich verweigere mich meinem Ehemann so. Und dann trifft sie
an den März denken und mich fragen, wann hat er gegen die Vergewaltigung?
Genau, also ja, 1997. Ja, genau. Und genau in diesem Themenfeld spielt es, ist auch ziemlich hart. Und dann wird halt deutlich, sie hat als alte Frau diesen Embryo geschickt bekommen und es ist wie so ein Trigger für sie. Und dann erinnert sie sich praktisch an ihre eigene.
Weiß man, wer den geschickt hat?
Naja, auch irgendwelche Abtreibungsgegner.
Auch irgendeine kirchliche.
Genau. Und also ich fand eigentlich diese Passage, die in Novosibirsk in den 60ern spielen, am stärksten, weil das für mich auch so, vielleicht auch, weil das so weit weg ist und so eindrücklich erzählt und aber auch so, wie diese Näherinnen da gearbeitet haben, auch diese Loyalität unter den Frauen, die dann sagt die eine Kollegin zu ihr, naja, das kann auch Spaß machen. Und die Lydia denkt so, warte mal, was? Also wenn der abends so an dir rumrutschen will, das kann Spaß machen und sowas. Und aus heutiger Sicht wirkt das so absurd. Da denkt man, natürlich kann das Spaß machen, aber man braucht halt auch dafür diese Art von Bildung oder diese Art, dass dir irgendjemand das mal sagt, so und so kann man das machen, dass es für beide Seiten schön ist oder so. Und dass das irgendwie eine ganze Generation von Frauen oder von Menschen, auch der Mann, kriegt es ja nicht so richtig hin. Sie schreibt auch, wie unbeholfen er sich bewegt hat und er wusste nie, wohin mit seinen Händen. Ich finde da wunderschöne Metaphern dafür. Das fand ich eigentlich mit so das Eindrücklichste, weil ihre Enkelin, die Reni, die das dann erzählt, tindert halt und trifft immer wieder Typen und kann sich auch nicht so richtig einlassen und hat dann auch Angst, dass sie schwanger ist. Und es ist halt eine völlig andere Generation in Deutschland und die leben aber dann trotzdem noch mehr oder weniger zusammen in einem Haus. So. Also zwei verschiedene weibliche Erfahrungen, die nur zwei Generationen trennt, aber eigentlich zwei Welten trennen.
Und dann sieht man aber auch, wie viele Parallelen es auch immer noch gibt, weil es dann ja auch doch manchmal ganz erschreckend ist, wie wenig sich entwickelt hat.
Und wie schwer es ist, darüber zu sprechen, ja. das kommt auch, also das ist auch ein großes Thema des Romans, diese Unfähigkeit zu sprechen, so einfach immer dieses Schweigen, dieses nicht so richtig und dann auch in diesen verschiedenen Sprachen zu leben, dass praktisch man selbst eine andere Muttersprache hat als die eigene Mutter, sowas, weil die sind zwischendurch sind sie dann nochmal in Estland und sowas und auch diese doppelte, dieses Problem der doppelten Zugehörigkeit, also in Russland werden sie halt als die Deutschen gelesen und in Deutschland als die Russen und sie werden überall diskriminiert. So. Plus die Diskriminierung und die Gefahr als Frau. Das ist ganz schön, ja, großer. Ich finde, man könnte halt mittlerweile wirklich eine Literaturgeschichte der drei Generationen Frauenromane schreiben. Also das.
Aber das ist ja auch kein Zufall. Also das klingt ja immer so, als wäre das irgendwie so eine Erfindung. Aber ich meine, dass du als Enkelin deine Großmutter oft noch erlebt hast, das ist ja logisch, also wenn du Glück hattest. Und dass du daran eben Dinge ableiten kannst, weil du im Vergleich zu anderen vorherigen Generationen noch weißt, wie sie sich dann entwickelt hat später. Also diese Klammer liegt ja auf der Hand. Und ich finde, da hat man ja auch so eine natürliche Bezugspunkt, der sozusagen wirklich in beiden Welten ja noch anwesend ist. Und deswegen ist dieser Dreiklang.
Kommt halt oft vor, ne? Einfach, aber ja, stimmt schon. Ne?
Aber er kommt halt nicht ohne Grund vor. Also er kommt nicht so vor, weil irgendwelchen Autorinnen so durch den Kopf geht, oh wow, lass uns mal eine Drei-Generationen-Geschichte schreiben. Sondern weil das eben die Referenzpunkte sind. Manchmal sind ja dann auch noch Töchter im Spiel oder sowas. Aber wenn du nach hinten guckst, also in die Vergangenheit, kannst du halt die Generation deiner Mutter in der Regel und wenn du Glück hast, halt noch die deiner Großmutter mit ins literarische Boot holen. Und das ist einfach unfassbar ergiebig.
Ja, vielleicht lassen sich halt daran auch so, also gerade wenn man jetzt ins 20. Jahrhundert guckt, also hier geht es halt von 1960 bis heute ungefähr, die Erfolge der Gleichberechtigung.
Und was sich auch so getan hat, was sich nicht getan hat,
der
auch
Beziehungsart,
finden,
genau. Ne? Also,
super.
Ja. Genau, Alissa Gamis Parasité, ihr Debütroman bei Wolland und Quist erschienen.
Es ist schön anzufangen mit einem Buch, wo man sagt, das hätte man gerne gemacht. Ich muss leider aus diesem Buch jetzt gleich was vorlesen, deswegen muss ich mich beeilen. Es geht um Antti Müller von Jade Yasemin Önder. Ist gerade bei Parkix Ulstein erschienen. Und ich habe in diesem Jahr noch kein Buch gelesen, was so witzig ist. Und ich höre das immer, dass Leute sagen, kannst du mal was Lustiges? Und dann fällt mir immer nichts ein. Und es liegt natürlich daran, dass der Witz in Antti Müller so tragisch ist, wie gute Komik ja immer in der Tragik verwurzelt ist. Es geht um eine Ich-Erzählerin im Heute, die Mitte 30 ist, kurzer Plot, und verzweifelt versucht, wirklich schwanger zu werden. Sie hat eine Eierstockoperation gehabt, sie hat also nur noch einen. Und ihr ist schon vor Jahren prophezeit worden, dass ab Mitte 30, es ist so super unwahrscheinlich, dass sie schwanger wird. Und jetzt ist sie gerade in so einer Situation und merkt, wie ihr wirklich wie durch ein die Sanduhr rast an ihr vorbei und sie kann es nicht aufhalten. Und sie hat viele Jahre mit einem Arschloch des Literaturbetriebs in einer Beziehung verbracht, der sie immer wieder hingehalten hat. Ich komme gleich drauf, ich weiß nicht wer, aber es ist völlig egal. Und jetzt ist aber klar, er hat immer wieder ihren Kinderwunsch wie ausgesessen. Jetzt sind sozusagen ihre einfachen wären es vielleicht auch nicht gewesen, aber leicht schwanger zu werdenden Jahre vorbei. Und sie ist damit konfrontiert, dass sie einfach ihre Hormonuhr tickt. Also Anti-Müller ist ein Anti-Müller-Hormon, was die Fruchtbarkeit der Frau misst sozusagen. Und in der ganzen Frustration über Kauz, mit dem sie viele Jahre sinnlos zusammen war und der sie jetzt wie ein Gespenst heimsucht, so nach dem Motto, obwohl er für sie längst gestorben ist, verliebt sie sich auf Tinder in den Andi Müller. Also sie verliebt sich natürlich nicht, sondern sie versucht sich verzweifelt zu trösten und sie versucht verzweifelt auch noch irgendwo jemanden zu finden, der interessiert daran ist, seine Gene mit ihr zu teilen. Ich lese mal ganz kurz, damit ihr seht, wie großartig diese Sprache ist, weil auch wenn euch das Thema Kinder kriegen mit Mitte 30, man muss jetzt unbedingt biologische Uhr tick-tack. Auch wenn euch das überhaupt nicht interessiert, ist es einer der brillantesten, witzigsten Bücher über den Literaturbetrieb, die ich, glaube ich, wirklich jemals gelesen habe. Ich habe so oft an dich gedacht, du hättest richtig Spaß. Auf kein Stipendium konnte ich mich bewerben, weil K. in jeder Jury sitzt. Auch den Sektor nachhaltiger Lebensmittel kontrolliert K. Ich bin ja nicht freiwillig in die Discounter gegangen und habe latschiges Essen in Aluschalen bestellt. Nein, nur weil K. die gammelige Gurke immer mit Jutebeutel bewaffnet, auf dem gerne ein literarischer Spruch steht, ausschließlich biologische Produkte konsumiert, damit seine Kunst noch noch nachhaltiger und sein Gewissen noch reiner wird, konnte ich keinen einzigen Bioladen im inneren Ring mehr betreten, spielt natürlich in Berlin, weil jeder munter um die Tomaten und Topinamburen herumschwirrende Fliege K. kennt. Wenn sie nicht gerade auf einem Kothaufen sitzt, hat sie sich auf K.s Leichenkörper gemütlich gemacht. Man will sich gar nicht vorstellen, was es bedeuten würde, mit so einer Fliege in Berührung zu kommen. Kein Restaurant konnte ich seit der Trennung betreten, weil sich K. in jedem Einzelnen und in allen gleichzeitig seinen abgestorbenen Wanst vollschlägt. In keiner Bar im Umkreis von 1000 Kilometern konnte ich mich betrinken, weil K. an jedem Tisch ein durchsichtiges Gespräch führt. Auch der Tiergarten ist tabu. Ich bin ja nicht bescheuert und treffe dort womöglich auf die verschwitzte Sportleiche K.s. Leichen stinken schon genug. Ganz Berlin ist zum Friedhof von K. geworden. Sie will ihn begraben, aber sie kann natürlich nicht, weil der Frust über diese Beziehung sie heimsucht. Sie hat ein bisschen erfolgreiche Theaterstücke gemacht, dann hat sie sich wahnsinnig mit K. gestritten, hat ihm einen Lachs aus dem Fenster hinterhergeworfen. Er hat der Lachs war tiefgefroren. Er, aber trotzdem arm. Er hat daraus ein literarisches Stück gemacht und das erstmal sofort in Klagenfurt vorgelesen, während sie in der Häschenschule als Nachwuchsautorin. Der ganze Literaturbetrieb ist, es wird so interessant seziert, wie Dinge funktionieren. Im Lauf dieses Romans versucht sie ein Kind zu kriegen, versucht aber vor allem einen Roman zu schreiben mit all dem Nervenkitzel, der dazugehört. Also zu beschreiben, wie man vom Bangen einen Verlag zu finden, bis zum Bangen endlich die erste Rezension, bis zum Stress, den eine Lesereise auch bedeutet. Also ich glaube, ganz viele AutorInnen finden sich darin und auch solche, die es werden wollen. Und es ist ein bitterböser, ganz wichtiger Roman über Frauen mit Mitte, Ende 30 und Männer, die sich gerne die Nägel lackieren, um zu beweisen, wie feministisch sie sind und es aber unterm Strich einfach echt überhaupt nicht sind, außer sie können auf irgendeiner Party an Cremant angeben. Niemand weiß, wer es ist. Es kommt auch nicht raus. Man liest es.
Hast du es versucht zu recherchieren?
Kurz habe ich überlegt, bin in den Literaturbetrieb abgesendet, habe festgestellt, ich kenne überhaupt nicht viele Leute. Und dann hat es mich überhaupt nicht mehr interessiert. Es hat mich wirklich nicht mehr interessiert. Die Figur dieses K. Kautz ist so brillant, wie auch die Figur dieses Andy Müller, der natürlich patchworkig irgendwie Zwillingskinder hat und auch in offenen, mehr sexuellen Beziehungen ist und eigentlich eben toll aussieht, aber jetzt auch nicht die Erzählerin.
Also alle, die uns zuhören, schreibst du mal in die Kommis, wenn ihr
es
willst.
Es ist egal. Und es ist die Sprache, die Yadi Yasmin Önders Witz so brillant macht. Und ich habe laut gelacht bei diesem Buch und ich war sehr sauer bei diesem Buch. Und Witz und Wut ist eine unschlagbare Kombi, die in Antti Müller. Und es ist nicht nur ein blutendes Gespenst. Ich finde, es ist auch mich hat es auch an Tampon erinnert. Voll, oder?
Tampon mit Augen?
Ja, na klar. Also ich habe auch an Tampon gedacht. Und ich finde, es ist ein unfassbar feministischer Literaturbetriebsroman, den ich gerade noch gebraucht habe. So.
Da hätte ich jetzt die Frage, das kannst du wahrscheinlich gar nicht so leicht beantworten, wie man das liest, wenn man nicht im Literaturbetrieb ist. Also ob das eher AutorInnen-Buch ist. Oder?
Nee, weil ich glaube, sie macht es so, dass man auch andocken kann, wenn man nicht weiß, wovon sie spricht, weil sie es also nicht alles auserklärt. Aber mich hat ja auch diese Kindernummer nicht interessiert. Ne? Als ich 35 war, waren meine beiden Kinder schon in der Schule. Das Gefühl, dass eine biologische Uhr tickt, das kenne ich nicht, weil ich einfach ganz früh, ohne nachzudenken, meine Kinder gekriegt habe. Ist also überhaupt nicht mein Thema. Und trotzdem verfolgt man das. Und ich glaube auch, wenn man jetzt am Bagger arbeitet und überhaupt nichts mit dem Literaturbetrieb zu tun hat, kann man Yadi Yasmin Önder sehr gut folgen in den Exkursen, die sie macht. Aber wenn man sich ein bisschen auskennt, ist es umso lustiger. Und gerade so Klagenfurt, gerade Literaturszene, es werden auch fiktive Festivals eingeführt, die es wirklich nicht gibt, aber wo man ahnt, was sie eigentlich meint. Preise werden besprochen, die es gibt oder nicht gibt. Das macht alles richtig große Freude.
Und spielt Social Freezing eine Rolle? Weil das ist so in meinem Umfeld ein Riesenthema.
Meinst du Ghosting?
Nee, also Social Freezing heißt, dass man so mit Frauen ab Mitte 30 ihre Eier einfrieren.
Ah ja, das spielt eine richtig wichtige Rolle, weil wenn du so eine kleine, also nicht eine kleine, aber so eine mittelerfolgreiche Autorin bist und der Debütroman ist endlich verkauft und du siehst ein bisschen, was du auf deinem Konto hast und dann kriegst du die Rechnung. Social Freezing, jetzt verstehe ich, was du meinst. Da kriegst du die Rechnung von so einer Einfrieranlage für deine mühsam entnommenen, mit Spritzen hochgezüchteten Eier, damit du vielleicht nochmal die Chance hast, weil Männer können ja immer, aber bei dir tickt's halt. Ja. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle und wird auch richtig gut beschrieben, finde ich.
Aber ich habe einige in meinem Freundeskreis, gemacht haben.
Okay.
So, aus genau den Gründen.
Ja, eben.
Ist man mal
aus dieser Diskussionsnummer raus.
Ist schon auch ein gutes Thema.
Ich habe schon wieder überzogen, Entschuldigung.
Alles okay.
Absacker.
Ich finde, unsere Bücher gehen heute wahnsinnig toll ineinander über. Also von der Schwangerschaft hier zu der Nicht-Schwangerschaft da.
Und das Lustige ist, dass wir uns ja nie absprechen.
Literaturbetrieb hier und Literaturbetrieb hier jetzt in meinem Absacker. Und ich finde, nach diesem März, in dem es im Literaturbetrieb so viel Solidarität gab, so viel gegenseitige Wertschätzung und Unterstützung, gerade im Buchhandel, passt einfach das Buch, was der Verbrecherverlag jetzt im Frühjahr rausgebracht hat, wahnsinnig gut in dieses Frühjahr. Und zwar heißt es, es ist eine Anthologie, literarisch, solidarisch, Perspektiven auf einen neuen Literaturbetrieb, herausgegeben von Hatice Acigöz. Und darin schreiben ganz, ganz viele verschiedene berühmte Personen, zum Beispiel, ich lese jetzt noch ein paar vor, Josefina Abraku, Mariam Aras,
Sarah Berger, Dara Brexendorf,
Mareike Fallwickel, Ozan Zakaria, Keskinkelit, genau, Haminien.
Haben wir Mareike Kaiser schnell erwähnt?
Genau. Und zum Beispiel Mareike Kaiser schreibt darüber, wie sie, ob sie überhaupt zum Literaturbetrieb dazugehört, ne? Als auch eine, die aus nicht-akademischen Verhältnissen kommt und sowas. Und ob das, ob sie sich überhaupt, auch wenn sie nur Sachbücher schreibt, zum Literaturbetrieb.
Nur Sachbücher.
Genau. So. dass der Literaturbetrieb auch sowas Hermetisches ist, mit so Codes, die man vielleicht, manche lernen das halt mit der Muttermilch und manche lernen es nie. Oder Josefina Praku, die eine freiberufliche Autorin ist, schreibt darüber, wann sie denn eigentlich mal Zeit hat zum Schreiben, und schreibt darüber, dass sie ihr letzten Roman letztes Sachbuch innerhalb von 3 Monaten geschrieben hat, 300 Seiten. Und das ist gar nichts Romantisches, es ist mit sich so lange irgendwie überlegen und an jedem Satz fällen, sondern dass sie oft in der Bahn in ihr Handy geschrieben hat, weil sie als Mutter schon einen Vollzeitjob hat und diese Selbstständigkeit, und es ist einfach wahnsinnig durchgetaktet ist ihr Alltag. Oder Linus Giese schreibt über die Repräsentation von queeren Personen im Literaturbetrieb und warum es immer noch so heißt in Verlagsprogrammen, ja, wir haben jetzt eine Transperson im Programm, das reicht so für die nächsten 3 Jahre mitunter. Und dass es immer noch viel zu wenig queere Menschen auch in hohen Positionen im Literaturbetrieb gibt, um da vielleicht noch eine höhere Diversität zu erzeugen. Und über ganz viele dieser verschiedenen Themen wird in Literarisch solidarisch geschrieben. Und darf ich noch einen ganz kleinen Werbeblock zum Schluss machen? Weil wir wollen ja im Podcast auch literarisch solidarisch sein. Falls ihr es noch nicht tut, folgt mal gerne dem Podcast Die Buch. Das ist ein österreichischer Podcast, der jetzt einen kleinen Relaunch gerade hat und die Literatur und den Betrieb aus einer dezidiert feministischen Perspektive anschaut. Ich bin großer Fan von diesem Podcast und kenne die Julia auch ganz gut, die das macht. Also falls ihr dem noch nicht folgt, tut es gerne, hört euch da mal ein paar Folgen an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Buch. Und literarisch, solidarisch aus dem Verbrecherverlag ist eine sehr, sehr augenöffnende und unglaublich wichtige Anthologie in diesen Bücherfrühling.
Alle, die mit Büchern arbeiten, sollten das als Pflichtlektüre bekommen. Unbedingt. Finde ich. Okay, noch eine Pflichtlektüre, weil wir ja so viel reden. Ich wollte eigentlich Regina Denk, die krasse Person, die ich wirklich sehr bewundere und mag und schätze in allem, was sie schreibt, hat 2 krasse Dinge rausgehauen. Einmal wieder einen unfassbar guten Roman, den ich aber erst angefangen habe zu lesen, für den ich noch ein bisschen mehr Ruhe brauche, Der Fährmann.
Die Schwarzgeherin war das letzte oder
die
so.
Die Schwarzgeherin habe ich hier besprochen, genau. Und Der Fährmann tickt so genau in dem gleichen Ton. Ich höre das schon im Kopf und ich habe es mir aber für den Urlaub jetzt, ich brauche da mal ein bisschen mehr Ruhe. Aber wir lieben ja den Wasserverlag, den Stefanie Jaksch so ganz großartig leitet, kuratiert, gedacht hat, erfunden hat und so weiter.
Die jetzt auch die Molden-Programmleiterin wird.
Gut für Molden, ja. Gut für Molden. Aber wir wollen über Regina Denk sprechen. Ja. Und Regina Denk hat für Stefanie Jaksch Wasser Verlag ein Essayband gemacht, der Reden müssen heißt. Und da geht es nämlich genau darum, es geht um den Unterschied zwischen Reden und Sprechen. Es ist ein Essay und wie immer sind Essays ja was vom Persönlichen hergeleitet wird, was anfängt mit der Geschichte von ihrer Herkunftsfamilie, ihrer Großmutter, für die das Ratschen über andere Leute sozusagen. Also man kann schon darüber reden, wer wen heiratet, wer gestorben ist und welche Wehwehchen man hat, aber natürlich nicht über Gefühle und man blabbelt auch nicht so seine Emotionen einfach so raus. Dann hat man nichts zu tun und es ist auf jeden Fall schlecht und es ist was sehr, was gerade Mädchen sehr vorgeworfen wird, und aus diesem Haushalt zu kommen, wo man also lernt sozusagen, oder ja nicht lernt, wie man redet, und dann in einen Betrieb zu gehen, über die Jugend natürlich, die besten Freundinnen, mit denen man stundenlang am Telefon ist. Was hat das Telefon mit uns gemacht? Was hat das mit uns gemacht, dass wir plötzlich uns nicht mehr angucken mussten, so wie wir jetzt oft Probleme haben zu telefonieren, weil wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Aber meine ganze Teenagerzeit war voller Telefonate und ich konnte am Telefon oft leichter Dinge sagen als Leuten ins Gesicht. Und davon führt Regina Denk schnurstracks zu Social Media auf. So eine ganz tolle Weise zeigt sie genau, wie sie das nutzt, wie sie das auch braucht, wie sie auch glaubt, es gehört dazu und hinterfragt aber trotzdem ganz kritisch, warum können wir denn auf Social Media zum Teil sehr persönliche Dinge erzählen? Woher kommt denn die Shitstorm-Kultur? Wie kommt denn das, dass der Mob sich natürlich gleichzeitig auch immer wieder so zusammenrauft, gerade dort, wo man so halb anonym bleibt? Und dass viele Leute, die sehr differenzierte Sachen beigetragen haben, sehr differenzierte Meinungen hatten, still und heimlich irgendwie aus Social Media einfach verschwinden und es eigentlich immer einheitsbreiiger wird. Ich finde, Regina Denk hat, die wirklich eine ganz großartige, tolle Romanautorin ist und auch Verlagsprogramme macht und überhaupt eine Frau des Betriebs, deren Leseimpulsen ich immer ganz, ganz interessiert folge. Aber da hat sie auch bewiesen, was für eine großartige Essayistin sie ist. Und wenn man denkt, reden müssen ist so ein Thema, ja, das hat man irgendwie schnell abgehakt. Ich denke, seit ich das Buch zugeklappt habe, immer weiter darüber nach. Ich denke darüber nach, ob ich gerade rede oder ob ich spreche, ob ich heute schon genug geredet habe, was ich eigentlich sagen will. Das ist ja so ein ganz urmenschliches Bedürfnis und das macht sie als Frau in diesem Literaturbetrieb, die auch Ghostwriting für andere betrieben hat, die natürlich auch irgendwie die Rolle der Verlagsfrau, Lektorin, die sie alle schon inne hatte, sehr gezielt auch daraufhin absucht, was bedeutet es eigentlich auch andere zum Reden zu bringen. Ganz großartiger Essay, der da im Hause Wasser von Regina Denk
im Fluss
ist, in den Stromschnellen erschienen. Genau, ich finde, ihr solltet die sowieso alle lesen und sammeln, weil sie einfach auch so unfassbar schön sind.
Da ist jetzt auch Männerhassen, glaube ich, erschienen.
Ja. Von Nicole List ist gerade Männerhassen erschienen und Soft Power ist, glaube ich, schon aus dem Herbst. Ne?
Ist auch früher.
Angst vor Männern heißt
Angst
Männerhassen.
Vor Männern.
Nicole List, stimmt. Das ist nicht, also ein ganz hübsches Vorsatzpapier, gestaltet von Stieler Ehm, muss man vielleicht auch ganz kurz nochmal sagen. Bei diesen schönen Büchern. So, that's it. Nächste Folge, 84.
Am 4. Mai gibt es Folge 84. Wir danken euch sehr, dass ihr uns wieder zugehört habt, zugesehen habt, durch unseren literarischen April uns begleitet habt. Habe ich was vergessen?
Nee, darf ich noch kurz was sagen? Ja. Wir hatten vorhin in den Kommentaren, da hat jemand geschrieben, dass er Jacqueline Arpement und das, was du empfohlen hattest, letzte Folge, Toxie Baby, so ganz, ganz toll fand. Wenn ihr Bücher lest, die wir euch empfohlen haben oder wenn ihr sie entdeckt und was auch immer, dann freuen wir uns immer, wenn ihr das schreibt und verlinkt und
ja,
uns
das Bescheid ist für uns
sagt.
Das Allerschönste.
Genau. Ich hätte gern, dass ihr alle Siri Hüstwörth lest.
Und kommt doch am 28. April, wenn ihr mögt und in Berlin seid oder extra dafür, in die Stabi 18.30 Uhr. Da rede ich hier mit zwei Autoren.
Haben wir letztes Mal schon angekündigt.
Habe ich letztes Mal schon
angekündigt. Michael Ross und
Piotr.
Es war ein langer Tag.
Es war ein sehr langer. Danke fürs Zuhören, Zuschauen.
Lest
gut. Ciao.
Tschüss.
Das war Blauschwätz Berlin, der Literaturpodcast.
Live aus der Staatsbibliothek Berlin. Vielen Dank fürs Zuhören.
Wir hören uns im nächsten Monat.